Ja, hallo zur 82. Folge vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Der Exil Podcast pfeift hier schon aus dem letzten Loch. Wir sind wieder mal nicht in kompletter Runde da hier zusammen, sondern nur zu dritt. Und auch die drei sind hier schon leider ein bisschen angeschlagen, teils krank und teilweise hechten sie gerade von der Arbeit direkt in die Podcast-Aufnahmen rein. Aber das passt ja eigentlich auch ganz gut zur Personalsituation der Fortuna. Und ähnlich wie die Fortuna auch, sind wir halt trotzdem auch sehr, sehr guter Dinge und freuen uns natürlich, dass wir heute auch mal wieder einen Sieg besprechen können. Das ist ja auch sehr, sehr lange her. Hallo Tim nach Berlin.
Ja, einen schönen guten Abend.
Ja, man hört gleich das positive Tarnbrennen der Stimme. Und hallo nach Köln an den Moritz.
Guten Abend, schön wieder mal wieder da zu sein. Ich muss euch ein großes Lob aussprechen übrigens. Ich habe ja die ganzen letzten Spiele alle irgendwie nicht verfolgen können und es hat sehr viel Spaß gemacht, sie dann im Podcast Revue passieren zu lassen, beziehungsweise ich fühle mich gut informiert dazu.
Ja, busy, busy. Ja, schön, dass du das dann auch, dass du jetzt dieses Mal wieder dabei bist, dann sind wir wenigstens zu dritt, der Jan ist nämlich nicht dabei. Ich bin der Lukas, ich sitze auch in Köln und was haben wir denn so für Themen, über die wir vor dem Darmstadt-Spiel noch sprechen können? Es sind ja, glaube ich, dann diese Woche zumindest mal so ein paar Sachen, die irgendwie nicht ganz so negativ sind, wie das zum Beispiel letzte Woche der Fall war. Keine neuen Corona-Fälle im Team. Es wird ein neues Funktionsgebäude auf den Weg gebracht. Also ich glaube, das ist vielleicht ja auch ein Thema, mit dem wir uns vielleicht in den nächsten Wochen mal ein bisschen ausführlicher mit beschäftigen werden. Das machen wir jetzt, glaube ich, heute eher nicht so sehr. Aber trotzdem ja erstmal ganz interessant zumindest zu sehen, dass die Fortuna so ein Mammutprojekt jetzt irgendwie gestemmt bekommen hat. Was das jetzt bedeutet und wie das dann in der Ausführung laufen wird, das werden wir dann sehen. Das wird sicherlich sehr, sehr spannend sein. Was ist die Woche noch so passiert? Ich glaube, so ein bisschen entwickelt sich ja weiterhin diese mögliche Transferposse mit Robert Bojanic so ein bisschen weiter, aber auch da würde ich sagen, schauen wir vielleicht in der Winterpause mal so ein bisschen da drauf, was so im Kader passieren könnte, eventuelle Transfers und so weiter und so fort. Was man aber mit Gewissheit sagen kann, ist, dass dann in der nächsten Zeit auf jeden Fall Tim Oberdorf ein fester Teil des Fortuna-Kaders sein wird.
Ja, was ich auch durchaus für verdient halte. Ich meine, der Junge hat wurde reingeschmissen aus Engpässen im Kader resultierend, die wir hier hinlänglich besprochen haben, und hat seine Sache mehr als ordentlich gemacht, finde ich. Ist tatsächlich eine Bereicherung in der Innenverteidigung für mich gewesen, eine positive Erscheinung dieser Hinrunde, und deshalb, dass man ihm einen Profivertrag jetzt gegeben hat, ist einfach folgerichtig. Und ich hoffe, dass dann irgendwann er um seinen Stammplatz kämpfen muss. So, das wäre tatsächlich schön. Oder man möglicherweise immer mit drei Innenverteidigern spielt. Dazu kommen wir vielleicht später noch.
Ja, da könnte er dann noch, könnte er gleich zweimal spielen jetzt bei der jetzigen Situation.
Genau, aber so ist das halt, ne? Aus der Not eine Tugend gemacht, und dann klopft man sich in Düsseldorf auf die Schulter. Ja, wussten ja immer, dass wir dann Tim Oberdorf in der Hinterhand haben. Also, ja, genau. Aber trotzdem schön, so ein bisschen, sag ich mal, aus den eigenen Reihen Spieler im Kader zu haben, ist ja für die Identifikation mit dem Verein nie so schlecht.
Ja, und dazu, wenn das dann wie auch noch über den zweiten Bildungsweg halt quasi passiert, jemand, den man halt über die zweite Mannschaft rangezüchtet hat, obwohl das ja eigentlich gar nicht wirklich geplant war. Ich meine, der ist wirklich halt auch schon 25. Das macht die Geschichte halt irgendwie nochmal extra schön, und dass er jetzt halt eben auch, ja, wirklich auch in einer großen Notsituation halt da in die Bresche springen könnte, ist wirklich einfach auch gerade unfassbar wichtig einfach. Ja, und Tim Oberdorf stand ja auch am vergangenen Freitag mal wieder in der Anfangsaufstellung gegen den SV Darmstadt. Und da war ja wirklich das Besondere, dass Preußer endlich mal wieder auf Dreierkette umgestellt hatte. Ja, auch das mal wieder so ein bisschen aus der Not herausgeboren, da man irgendwie den Ausfall von Zimmermann auffangen musste und wohl nicht das Risiko eingehen wollte, mit Khaled Naray auf der Rechtsverteidigerposition in einer Viererkette zu spielen. Fand ich sehr bemerkenswert. Also zum einen hat es mich sehr, sehr gefreut, weil ja, ich glaube, wir hier im Podcast und auch generell viele in der Fanszene ja sich eigentlich von Anfang an von dem Engagement von Preußer gewünscht haben, dass mehr mit der Dreierkette agiert wird. Das ist ja auch so ein bisschen das System, mit dem er bei Freiburg so viel Erfolg gehabt hat. Nur, ja, was ich jetzt extrem bemerkenswert daran fand, dass er jetzt auf die Dreierkette umgestellt hat gegen Darmstadt, war, dass er dadurch eigentlich gar kein oder sehr, sehr wenig Potenzial zum Wechseln halt irgendwie auf der Bank saß für den Fall einer Verletzung, was ja auch noch im Laufe des Spiels wichtig werden sollte.
Ist ja auch ein bisschen witzig irgendwie, ne, dass man immer sagt so, ja, oder gesagt hat die ganze Zeit, ja, der kann halt nicht auf Dreierkette setzen, weil mit Hoffmann, Klara und Nedelcu haben wir einfach nur drei Leute, die da spielen können und so, deswegen musst du nur zwei Innenverteidiger aufstellen, damit der dritte eingewechselt werden kann. Und dann sah die Dreierkette ja jetzt doch nochmal ein bisschen anders aus. Also,
genau. Liegt natürlich ja einfach daran, dass einfach Nedelcu ja quasi als Innenverteidiger nicht spielbar ist. Also, ja, auch das wird ja vor allem auch wieder ein Thema für die nächsten Wochen sein und da werden wir bestimmt auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen.
Ja, aber dass man halt diese Dreierkette das erste Mal ausprobiert, während halt der Abwehrchef, der Designierte, fehlt und man schon mittlerweile festgestellt hat, dass Nedelcu eben kein Innenverteidiger ist, hat doch schon eine gewisse Komik, dass man dann sagt, ja gut, jetzt haben wir zwei Innenverteidiger weniger, dann spielen wir jetzt mal mit Dreierkette.
Aber auf der anderen Seite, wenn man ein anderes System gespielt hätte, wäre das mit den Wechseloptionen ja auch nicht so viel rosiger gewesen. Also der Kader ist halt nun mal momentan so knapp, wie er ist. Und von daher, ja, auf der Bank wird's dann dünn.
Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem hast du das alles so ein bisschen so den Anstrich von, ja, es ist irgendwie der letzte Versuch oder es ist irgendwie auch schon egal, dann kann man es jetzt auch mit der Dreierkette versuchen. Also so wirkte es auf mich. Ja, und man hatte aber eigentlich auch direkt das Gefühl, dass die Fortuna da irgendwie eine Stärke draus gezogen hat. Also auch auf anderen Positionen im Kader, wie jetzt zum Beispiel, ne, also auch im Tor kann man ja sagen, dass, glaube ich, Raphael Wolf da nicht die Wunschlösung ist. Und es war ja auch, ja, schon in den Anfangsminuten zu sehen, dass ihm da auch weiterhin die Sicherheit noch gefehlt hat. Aber ja, ganz allgemein kam die Fortuna nach dieser ersten Szene, die ja, glaube ich, dann schon in der zweiten Minute war, wo Wolf unter einer Ecke, die in den Fünfer kommt, drunter durchtaucht und dann ja der Darmstädter an die Außenseite des Pfosten köpft. Da kann es ja wirklich auch schon 1-0 für Darmstadt stehen. Danach dann kam die Fortuna aber sehr, sehr gut ins Spiel und hat mich da auch echt ein bisschen überrascht.
Ja, aber also kurz darauf, in der 6. Minute hat ja Darmstadt wieder eine Chance. Also da ist Kempe irgendwie im Strafraum und lässt mehrere Spieler nicht gut aussehen. Also man hat gemerkt, dass es ein bisschen gedauert hat, bis sich das geruckelt hat, so die neue Formation. Aber danach hast du schon recht. Es ist schön zu sehen gewesen, wie variabel das Ganze gespielt wurde insgesamt. Womit Darmstadt auch wirklich so ihre Probleme hat. Ne? Also die, ich glaube, die haben so ein bisschen das 0815-44. 4-4-2 erwartet und waren, glaube ich, nicht ganz darauf eingestellt, was da auf sie zukommt. Ja. Trotz allem, bis auf die Riesenchance von Ioa, ist jetzt auch bis zu Tor dann nichts bei rausgekommen. Richtig? Da habe ich
auch nicht. Nö, das stimmt, aber allein schon diese, also gerade diese Chance von Ior war ja auch wirklich einfach sehr, sehr gut rausgespielt, richtig schön über rechts vorgetragen. Also solche Angriffe hat man ja auch wirklich zuletzt nicht so super viele gesehen und von daher fand ich es jetzt auch gar nicht so unglaublich unverdient, dass dann das 1-0 gefallen ist.
Nein, gar nicht.
Und über rechts vorgetragen heißt aber in dem Falle nicht einen langen Ball auf die rechte Seite gepölt, sondern mit flachen Pässen und dann mit Anspielstationen in diesen Zehnerraum, die den Ball dann wieder rauslegen können. Ja. Und das ist ja schon mal auch, also das finde ich vor allem was anderes. Angriffe über rechts hatten wir, glaube ich, viel in den letzten Monaten. Ja, das,
aber genau, in dem Fall sieht das dann nach einem anderen Fußball aus, den man spielen will, irgendwie plötzlich.
Ich fand es wirklich extrem bemerkenswert. Genau wie ihr das schon gesagt habt, ich glaube, Tim, du hast es mit dem Variable gesagt und Moritz, du das mit dem Zehnerraum, also wie halt generell die drei Mittelfeldspieler sich halt so, also in welchen Räumen die halt teilweise aufgetaucht sind, ne? Also Cello, Kuba und Tanaka. Es war ja, glaube ich, schon ein bisschen so, dass Cello meistens hinter den beiden gespielt hat, aber gerade immer, wenn es gefährlich wurde, war es eigentlich, wenn Cello halt den Zehnerraum am vordersten halt irgendwie besetzt hat. Und da sind immer wieder halt ganz gefährliche Angriffe draus entstanden und da hat man auch wirklich gesehen, was die Fortuna halt eigentlich überhaupt für eine offensive Kraft halt irgendwie entfachen kann, wenn halt nur die Räume richtig besetzt sind, weil ich glaube, gerade mit Cello und mit Kuba, das sind ja auch wirklich beides keine Spieler, die jetzt irgendwie unglaublich kreativ sind oder ihre ganz großen Stärken halt irgendwie im vertikalen Passspiel haben, aber einfach, weil das Positionsspiel so gut funktioniert hat, hat man da die Darmstädter richtig stark mit unter Druck setzen können und genau so fällt dann ja zum Beispiel auch das 1-0.
Ja, also tatsächlich habe ich mir da mit einem dicken Ausrufezeichen aufgeschrieben, dass das 1-0 mit einem Pass eingeleitet wird auch dann weiter vorgetragen wird durch die Mitte, ohne eine Flanke. Also ich muss sagen, das passte natürlich zu dem Eindruck der ersten 15 Minuten, aber ich musste es mit einem dicken, fetten Ausrufezeichen mir hier nochmal aufschreiben. Also tatsächlich, Kuba hat da halt einfach auch den Blick, um das Spiel zu öffnen für Sobotka und der liegt schön auf Hennings noch quer. Das muss man auch erstmal in der Situation so machen. Und naja gut, dass der Ruben den dann reinmacht, geschenkt. Das erwarten wir so.
Ja, generell hat ja auch, also Cello war ja auch letztes Jahr, wenn er da in dieser etwas auf dieser Position spielen konnte, hat er immer mal wieder sehr gutes Stellungsspiel bewiesen und so. Und ich glaube, wenn er da irgendwie mit der Absicherung nach hinten durch Bocek oder wenn immer einer von den dreien hinten bleibt und nach hinten absichert, dann kann Sobotka sich schon um den 16er immer ziemlich gut bewegen.
So. Ja, also trotzdem fand ich ihn echt überraschend stark jetzt am Freitag. Also
ja, aber es ist ja auch das erste Mal, dass das wieder so versucht wird, oder?
Ja, das stimmt schon. Und ich meine, ihr wisst jetzt alle, was jetzt für ein Punkt kommen wird. Ich muss jetzt natürlich kurz Out Hanaka loben, der mir auch wirklich wieder extrem gut, also der mir wirklich extrem gut gefallen hat, weil er einfach auch nichts versucht hat zu erzwingen, was er, glaube ich, sonst in den letzten Wochen halt irgendwie oft gewollt hat, sondern in Ruhe halt irgendwie die keine spektakulären Sachen gemacht hat. Und ich glaube, man konnte ihm einfach auch deutlich ansehen, dass er halt im Spiel davor halt 90 Minuten auf der Bank gesessen hat. So, dass er da einfach diese Pause bekommen hat, die er wirklich mal verdient hat. Und dann ist er halt gleich in der Lage, halt so ein Spiel zu zeigen. Und deswegen keimt jetzt in mir auch einfach wieder größerer Optimismus, auch abgesehen davon, wie das Spiel ausgegangen ist, weil die nächste Länderspielpause ist erst nach dem 27. Spieltag. Und ich glaube, sowohl für Ao Tanaka als auch für Shinta Appelkamp, wenn er jetzt hoffentlich nach seiner Covid-Erkrankung zurückkommt, bedeutet das, dass die sich mal ein bisschen länger hier vor allen Dingen auf Fortuna konzentrieren können. Und ja. Also das nun mal im Hinterkopf, das sind jetzt einfach mal 10 Spiele, wo die sich halt komplett auf Düsseldorf konzentrieren können. Und das ist, glaube ich, richtig, richtig gut.
Ja, eine weitere Beobachtung, was ich unter sehr variabel eben so alles global abgehandelt habe und jetzt nochmal ins Detail gehen möchte, der ersten halben Stunde war, das, was tatsächlich Moritz damals bei unserem Scouting von Freiburg 2 schon erzählt hatte, dass erstaunlicherweise es endlich wieder dazu kam, dass die Innenverteidiger ihre Momente hatten, wo sie Darmstadt völlig aus dem Konzept gebracht haben, indem sie vorne aufgetaucht sind. Also sowohl Tim Oberdorf als auch Christoph Klara tauchten dann plötzlich mit im Angriffsspiel auf und haben da ordentlich für Durcheinander gesorgt. Und das hat mir sehr gut gefallen, ja.
Ja, das würde mich auch extrem freuen, wenn man dieses Mittel irgendwie auch noch in die nächsten Spiele nehmen könnte und auch in die Rückrunde. Das würde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne noch häufiger sehen. Und ich fand es auch einfach sehr, sehr angenehm zu sehen, dass halt einfach auch dieser Plan von Preußer mit Naray eigentlich komplett aufgegangen ist, weil auch wenn wir jetzt gerade viel das Zentrum gelobt haben, Naray als Schienenspieler auf rechts hat eigentlich genau das gebracht, was man sich halt quasi am Reißbrett durch diese Umstellung auf die Dreierkette hinten halt irgendwie gewünscht hat. Also irgendwie die Seite auch defensiv gut genug halt irgendwie beackert, aber eben auch ohne halt diese Playmaker-Qualitäten auf rechts als eine Option, die halt ständig anspielbereit ist, ständig mit einem langen Ball geschickt werden kann, Flanken schlagen kann. Also die halt einfach über rechts immer wieder für Offensive sorgen kann, es muss da einfach nicht aufgegeben werden. So, und das ist, glaube ich, was extrem Positives, was einem auch Hoffnung machen kann für die Zukunft. Wenn das halt weiterhin möglich ist, weil vielleicht muss man ja auch Zimmermann für die nächsten Wochen mal eine andere Rolle zudenken.
Als Innenverteidiger, oder?
Ja, also ich glaube, den Vorschlag werde ich auf jeden Fall später im Podcast noch unterbreiten wollen, ja.
Ja, also tatsächlich ist das auch ein bisschen gemein nach dem bisherigen Saisonverlauf, wenn man denn jetzt schon bei den Außen ist, Leonardo Kutris irgendwie mit Naray zu vergleichen, aber der ist natürlich dagegen ordentlich abgefallen. Also ich finde, er hat das schon alles in allem ordentlich gemacht, aber da ist auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial da. Weiterhin war das Spiel, wenn es denn seitenlastig ist, rechtslastig, aber wie gesagt, es war viel variabler, es war auch viel durch die Mitte und von daher unausrechenbarer. Und ja, ich meine, schön zu sehen, dass es auch anscheinend geht. Es ist immer noch derselbe Kader gewesen.
Es ist immer noch derselbe Kader, ja. Der einzige Spieler, der mir halt wirklich die ganze erste Halbzeit über konstant Sorgen gemacht hat, war Raphael Wolf. Also ich habe wirklich gemerkt, dass ich selber bei jedem Ball, der irgendwie in den Strafraum geflogen kam, dass ich da echt noch mehr den Atem angehalten habe als bei Ecken, die halt in Kastenmeier-Strafraum fliegen. Gerade auch nach dem 2:0, dann ganz kurz vor der Halbzeit, gab es auch nochmal zwei richtig starke Unsicherheiten, wo ja einfach relativ harmlose Bälle halt genau auf den Mann gehen und Wolf die nach vorne abprallen lässt. Wenn da nicht Clara in allerhöchster Not halt irgendwie rettet, dann geht man da ganz anders in die Pause und dann möchte ich nicht wissen, wie sehr die Fortuna in der zweiten Halbzeit dann erst ins Schwimmen gerät, wenn man da kurz vor der Halbzeit noch einkassiert. Aber bevor das passiert, fällt dann ja irgendwie erstmal das 2:0 und das hat mich fast ungläubig mit offenem Mund hier da sitzen lassen, weil das ist ja schon auch eine Zeit lang her, dass mal irgendwie sowas passiert ist. Und es war einfach auch wirklich eine Freude, das zu sehen, wie Ruben Henning schon, als diese Freistoßflanke von links halt in den Strafraum segelt, wie er da quasi im Ja, also da im Rückraum versetzt, schräg rechts halt lauert und wirklich genau auf diesen Ball lauert, der dann halt genau perfekt ihm halt vor die linke Klebe fällt. Also es ist ein Genuss, das zu sehen.
Ich habe auch das Gefühl, das war übrigens ungefähr der Moment, in dem ich reingeschaltet habe, was mich sehr gefreut hat. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass er sich quasi schon so eindreht, also lange bevor dieser Ball überhaupt auf ihn zukommt, dass er sich halt schon so eindreht, dass er halt dann im perfekten Winkel abschließen kann und ja. Auch das ist natürlich, also so ganz schön beeindruckend. Ruven Hennings kriegt halt einen Ball im 16er zum zweiten Mal in einem Spiel aufgelegt, den er dann halt abschließen kann. Ja, und nicht so häufig in letzter Zeit.
Wobei man halt sagen muss, dass das Ding noch abgefälscht war, dass Ruven Hennings natürlich darauf spekuliert, dass der Ball da hinkommt, aber also, es war ein gutes Tor, aber es war jetzt nicht so wie das erste Tor, also. es wurde ihm ja, glaube ich, auch offiziell von der DFL nicht gegeben, das Tor.
Doch, im Nachhinein jetzt schon wieder. Das ist jetzt ein offizieller Doppelpack.
Okay, nice. Denn in der ewigen aufsummierten Erst- und Zweitliga-Torschützenliste ist er ja auf dem besten Weg, noch die Nummer 1 anzugreifen. Von daher ist da jedes Tor natürlich wichtig.
Also das ist einfach was ich auch nicht so richtig auf dem Schirm hatte, aber ich meine, wenn Ruven Hennings ja von irgendwelchen Spielern in diesem Kader oder in vergangenen Kadern etwas gelernt hat, dann sind es ja wahrscheinlich Oliver Fink und Adam Bocek. Also der wird wahrscheinlich auch in 3-4 Jahren noch bester Torschütze der Fortuna, in welcher Liga auch immer sein. Ganz egal in welcher. Von daher sind die Chancen da wahrscheinlich wirklich gar nicht so gering. Ja, ich glaube, völlig zu Recht hat Darmstadt dann in der Pause reagiert, hat dann einige Wechsel angeschoben und ja, die kamen dann ja auch wie verändert aus der Pause raus und damit kamen die Fortuna ja wirklich erstmal gar nicht zurecht. Also vor allen Dingen die ersten 10 Minuten fand ich wirklich absolut furchtbar. Ich habe mir wirklich auch das Wort Katastrophe hingeschrieben. Also da hat man es ja nicht mal geschafft, über die Mittellinie zu kommen. Oder eigentlich ist man nicht mal bis zur Mittellinie gekommen, sondern hat wirklich alle Bälle kurz hinterm Strafraum halt wieder verloren. Das Pressing der Darmstädter war richtig stark auf den Punkt. Das war das erste Mal, wo ich irgendwie auch so ein bisschen verstehen konnte, wie die Darmstädter denn überhaupt an die Tabellenposition gekommen sind, an der sie ja irgendwie immer noch stehen. Das hat mich wirklich beeindruckt und ja, da muss man dann, glaube ich, auch sagen, dass man da wirklich ziemlich froh sein kann, dass es da immer noch, ja, nach diesem Anrennen, nach diesen ersten 10 Minuten der Halbzeit immer noch 0-2 stand. Und eigentlich endet so diese erste krasse Phase so ein bisschen dann mit diesem Weitschuss in der 57. aus so 20 Metern, der ist ja auch so ein bisschen verdeckt, den Raphael Wolf ganz stark irgendwie noch an den Pfosten gelenkt bekommt. Und ja, danach lief es dann bei der Fortuna auch immer noch nicht wirklich gut, aber man hatte zumindest mal irgendwie wieder ein bisschen Entlastung und der Druck war nicht mehr ganz so stark.
Aber ich muss sagen, es kommen dann halt ja diese zwei Schüsse, die also vor dem, den du gerade angesprochen hast, gibt es schon noch einen Distanzschuss, wo Wolf auch mal eingreifen muss. Aber vorher hatte ich mir tatsächlich nochmal notiert, auch wenn Darmstadt das mit dem Pressing natürlich richtig gut gemacht hat und auch viel zu Abschlüssen kam, dass witzigerweise ganz lange Raphael Wolf gar nicht gefordert wurde trotzdem. Also, dass diese Abschlüsse vergeben wurden, ohne dass Wolf da irgendwie seine Aktien drin hatte, bis er dann in der 55. und 57. zeigen musste, was er drauf hat, so, ja. Also, da hatte ich irgendwie dann schon auch so das Gefühl, gut, die werden jetzt nicht 45 Minuten so runterreißen können, weil das kriegt auch eine Mannschaft, die auf Platz 2 steht, nicht hin. Und ich hatte, je länger diese Druckphase dauert, ohne dass es wirklich was Zählbares für Darmstadt kommt, eigentlich ein immer besseres Gefühl. Klar, ist schon bedenklich, dass man da so in unter Druck kommt, aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, wer da gegen wen gespielt hat. Also es war halt Platz 2 gegen Platz, was weiß ich, 13, glaube ich. Ja.
Ja,
und dass man da komplett unbeschadet durchkommt.
Vielleicht war auch einfach ja, vor allem irgendwie die Angst, die ich hatte, was mit der Fortuna passiert, wenn dann irgendwie ein Anschlusstreffer fallen würde. Das, was mich da vor allen Dingen fertig gemacht hat, also irgendwie, ja, es hat auch nicht unbedingt geholfen, wie das Darmstädter Publikum agiert hat. Ich weiß nicht, ob euch das auch so aufgefallen ist, dass die halt irgendwann wirklich bei jedem Zweikampf das ganze Stadion quasi aus den Sitzen gegangen ist und wirklich, also es wirkte auf mich teilweise so, als ob die alle das erste Mal bei einem Fußballspiel sind, weil wirklich bei völlig normalen Zweikämpfen wurde da geschrien und irgendwie Schieber geschrien, wenn der Schiedsrichter mal einen Freischuss für Fortuna gepfiffen hat, bei wirklich offensichtlichen Fouls. Und ja, das mündete der dann letztendlich da drin, als sich dann halt Adam Botzek verletzt hat, dass man dann da auch irgendwie nochmal halt irgendwie einen Schauspielern wähnte. Ich glaube, wenn man dann sieht, dass Adam Botzek sich da mehrere Rippen gebrochen hat, und ich glaube, die Rippen von Adam Botzek brechen auf jeden Fall später als die von den meisten anderen Menschen dieser Welt. Da muss schon echt gehörig was passiert sein.
Ja, das stimmt. Letztendlich haben sich da auch Tribüne und Trainerbank gegenseitig angesteckt. So. Herr Lieberknecht hat das aber, glaube ich, später bei der Pressekonferenz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein bisschen gerade gerückt und gesagt, also dass der Schiri eine gute Partie abgeliefert hat.
Ja, fand ich nämlich eigentlich auch wenn das zu dem Zeitpunkt, ich glaube auch der Herr Lieberknecht ja zumindest anders zu sehen schien.
Genau, aber ich meine, das sind doch die Emotionen, die wir eigentlich auch sehen wollen, solange es nicht über die Stränge geht. Und naja, gut,
ein bisschen zu viel war es vielleicht
auch, aber nur ein bisschen, also weit
weg von der entfernt. Das ist eigentlich genau das, was ich will.
Ich weiß, das ist nicht leicht für uns, sich mal reinversetzen in eine Mannschaft, die halt seit Wochen nur gewinnt, am zweiten Platz steht und in diesem Spiel gegebenenfalls sogar Erster werden könnte. Und dann kriegen die halt gegen irgendeine Wurstmannschaft aus NRW kriegen die halt zwei Dinger rein und kriegen es nicht gebacken, irgendwie einen Anschluss zu erzielen. Da wirst du halt irgendwann pampig.
Ja, also schon angesprochene Minuten, in denen Adam Botzek da behandelt werden musste, da war das Publikum auf jeden Fall nicht sehr fair. Und hättet ihr da gedacht, dass da wirklich Rippen gebrochen sind? Also da, ich habe erst gedacht, ach ja, das ist irgendwie, da ist was geprellt und jetzt so eine schlimme Verletzung, das hat mich schon ziemlich umgehauen. Und es ist auch, glaube ich, momentan bei der Breite des Kaders, die man nur noch zur Verfügung hat, ein sehr, sehr schmerzhafter Verlust für die nächsten Wochen.
Ja, und ja, generell auch als Führungsperson auf dem Platz, egal ob jetzt noch drei weitere Innenverteidiger zur Verfügung stehen oder nicht, hat er sich ja auch wieder, nachdem er kurz mal am Anfang der Saison nicht gespielt hat, sich ja auch schon wieder unverzichtbar gemacht in den letzten Spielen. Also es ist ja nicht nur wegen der fehlenden Innenverteidiger, sondern auch generell einfach wegen des fehlenden Adam Botzek ziemlich dramatisch.
Ja, und Adam Botzek, um das nochmal seine Leistung auch, bevor er dann weiter runter musste, zu würdigen, hatte tatsächlich am Freitag eine Passquote von 97%. Adam Botzek kam ja Dragos Nedelcu und dessen Passquote war tatsächlich noch besser. Er hatte eine Passquote von 100%, allerdings hat er auch nur zwei Pässe noch gespielt. Aber immerhin sind beide angekommen.
Ja, zeigt aber auch deutlich, wie viel die Fortuna halt in der Zeit noch irgendwie hinten rausgespielt hat. Aber es war ja vielleicht irgendwie auch gar nicht mehr unbedingt nötig.
Aber an dieser Stelle möchte ich doch nochmal Adam Botzeks Style of Play nach Who Scored zum Besten geben. Denn Adam Botzek likes to shoot from distance, plays the ball off the ground often, likes to play long balls and does not dive into tackles. Und besonders wichtig, bei weaknesses, player has no significant weaknesses. Yes.
Aha.
Das fasst es zusammen und deshalb ein schmerzhafter Ausfall. Ein Spieler.
Es wäre aber interessant, sich den ganzen Kader durchzugucken, wer nach dem Bot von whoscored.com significant weaknesses hatte.
Einzig Adam Wozzeck hat keine signifikante Schwäche.
Ja. Was auf jeden Fall eine signifikante Schwäche der Fortuna ist das Kontern. Also es gab speziell in den letzten 20 Minuten wirklich einige Gelegenheiten, wo man, wenn man ein bisschen besser hinten raus spielt, wenn man eine bessere Entscheidungsfindung in der gegnerischen Hälfte hat, wenn die Laufwege da vielleicht ein bisschen besser stimmen, dass man da irgendwie das Spiel halt schon viel, viel früher irgendwie out of reach irgendwie packen kann, obwohl es ja kurze Zeit später sogar dann irgendwie auch schon 3-0 steht. Kurz davor habe ich mir irgendwie auch nochmal was aufgeschrieben, wo ich mich mal wieder über meinen speziellen Spezi Kuba unglaublich aufgeregt habe, der anstatt einfach einen normalen Pass auf einen startenden Spieler im Konter zu spielen, irgendwie in ein völlig unnötiges Dribbling geht, was dazu führt, dass man halt wieder bei 2-0 Führung in der 70. Minute einen Gegenkonter kassiert, aus dem dann aber nichts wird. Und zum Glück fällt dann kurz darauf das 3-0.
Moment, aber vorher muss man auf jeden Fall nochmal die grandiose Direktabnahme von Sobotka nach der Ecke würdigen. Also das ist einfach, wenn natürlich ein dankbarer Ball für den Torhüter, aber dass Sobotka überhaupt so den Ball abnimmt, das ist tatsächlich wahrscheinlich auch einfach der starken Leistung an dem Tag geschuldet, so dass man merkt, da kommt Selbstvertrauen. Und kurz danach kommt er dann nochmal zur Ecke und Clara köpft den Ball auf die Latte. Also ganz kurz vor dem 3-0 hätte es durchaus auch schon 3-0 stehen können. Wo ich sage, das war jetzt nicht nur schlecht ausgespielte Konter, sondern da waren halt auch einfach noch große Chancen dabei. So.
Boah, das gefällt mir auch einfach so gut, dass halt Clara mittlerweile in jedem Spiel halt eine Szene bei einer Ecke hat, wo er halt einfach sagt, ja Leute, ich bin brandgefährlich und irgendwann köpfe ich euch allen rein. So, ihr müsst halt wirklich die ganze Zeit aufpassen. Mittlerweile ist das wirklich bei jedem Spiel, gefällt mir richtig gut.
Auf jeden Fall.
Ja, und dann, wie gesagt, es hätte schon 3-0 stehen können und irgendwann steht es dann zum Glück auch 3-0. Ein schöner Steckpass von Ao im linken Halbraum auf Emma Joa, der gibt dann irgendwie nochmal zusammen irgendwie mit, wurschtelt sich da halt irgendwie mit Ruven Hennings irgendwie ein zurecht. Also eigentlich hätte es da auch schon 3-0 stehen können. die kriegen dann aber irgendwie keinen vernünftigen Abschluss hin, so dass dann halt der Ball dann irgendwie nochmal quer durch den Strafraum geht. Es wird dann nochmal abgebrochen und dann legt, glaube ich, Kuba den Ball auf Naray. Der tankt sich irgendwie nochmal aus dem rechten Halbraum in die Mitte zum Strafraum durch und ja, trifft dann wirklich auch mit einem sehr, sehr schönen Linksschuss unten in die Ecke rein.
Aber der Laufweg, den Naray da nimmt, der ist ja schon genial. Also der ist in dem Moment umzingelt von drei Darmstädter Spielern, kann da theoretisch auch probieren, auf Tanaka durchzustecken, aber er nimmt halt den weiten Weg, umkurvt quasi diesen Gegenspieler und schließt dann so ab. Also das ist schon also zu 90% Narays Tor.
Und warum geht das, liebe Freunde, warum geht das? Weil eben nicht irgendwie zwei zwei bis meinetwegen sechs Fortunen auf einer Linie irgendwo am Fünferraum stehen und auf die Flanke warten, sondern die Raumaufteilung so ist, dass die Darmstädter eben auch Menschen im Rückraum beachten müssen und ja. Naray deswegen sich diese Bahn auch nehmen kann, weil eben nicht es einfach zu verteidigen ist. So.
Ja.
Das ist schon, also auch ein Tor des gut klappenden oder gut geklappt, das den, ach Gott, auch ein Tor des Systems, was da gut funktioniert hat. Auch wenn Darmstadt, ich habe wieder wenig gesehen, auch von der zweiten Hälfte, aber das habe ich dann gesehen. Auch wenn Darmstadt dann ja anscheinend erstmal ordentlich Alarm gemacht hat. Dass Naray da diesen Weg in die Mitte ziehen kann, liegt einfach daran, dass die Mitte besetzt ist. Das heißt, er hätte theoretisch Anspielstationen, die von der Darmstädter Verteidigung eben auch zugestellt werden können. Und ja, wenn es halt sonst nicht so ist, wenn da halt so eine Lücke zwischen den Menschen, die da im 16er stehen und auf die Flanke warten und dem defensiven Mittelfeld ist von 30 Metern, dann brauchst du halt auch nicht auf die Mitte zu achten oder die zuzustellen. Dann kannst du halt Naray angreifen oder eben die Flanke rausköpfen.
Ja, absolut. Also man sieht ja auch wirklich, dass genau in dem Augenblick, wo er den Schuss nimmt, steht, glaube ich, im linken Halbraum auch, ich weiß gar nicht, welcher Spieler das ist, ob das Tanaka ist, wie du eben angesprochen hast, Tim, glaube ich. Aber da steht halt ein Fortuna eigentlich wesentlich besser, wo man halt sagen muss, mein Gott, nimm doch nicht den Schuss da aus 20 Metern mit deinem schwachen Fuß, spiel doch den besser Postierten an. Aber ja, er hat halt diese beiden Optionen, halt irgendwie den Abschluss zu nehmen oder halt irgendwie noch jemanden eigentlich besser Postierten irgendwie anzuspielen. Und genauso muss es ja eigentlich sein, genauso wünscht man sich das ja. Ja, leider kurz danach gibt's dann wieder eine kurze Szene, wo einem der Atem stockt. Dragos Nedelcu sieht da nicht besonders gut aus, Kutris eigentlich auch nicht so richtig, also die beiden gehen da bei einem langen Flugball, der in den Strafraum der Fortuna fliegt, ja, irgendwie beide ein bisschen davon aus, dass jeweils der andere irgendwie an den Ball geht und ja, ich glaube, man kann sehr, sehr glücklich sein, dass da kein Tor daraus entsteht.
Auf jeden Fall, also ich sag mal, so verdient eigentlich auch die Führung zu dem Zeitpunkt war. Irgendwie so sehr hat mich diese erste Anfangsphase der zweiten Halbzeit so geflasht gehabt, dass ich gedacht habe, jetzt nicht ein ganz schnelles 1-3 bekommen. Dann ist das vielleicht doch noch nicht durch. Tatsächlich wollte ich sagen, dass bei Dragos Nedelcu, auch wenn das jetzt kein Aerial-Duell war, das als Weakness bei Husqvarna aufgeführt ist. Also es gibt tatsächlich auch Spieler, die Weaknesses aufgelistet haben. Ja.
Ja, direkt kurz danach wechselt dann Preußer und bringt mit Lobinger für Joa ja noch einen richtigen Wandstürmer für vorne. Auch interessant, vielleicht auch schon sehr vielsagend, dass dann nicht Bojanic der erste ist, der erste Stürmer ist, der dann eingewechselt wird und gießt da vielleicht nur noch mal etwas mehr Öl ins Feuer. Fand ich aber auch einfach einen guten Wechsel, weil genau das brauchte eigentlich die Fortuna. Einen physischen großen Turm vorne, der halt die Bälle festmacht, der sich in die Kopfballduelle irgendwie reinhauen kann. Und genau das hat ja Lubinger dann eigentlich in der verbleibenden Viertelstunde irgendwie auch gemacht.
Hätte ja auch ein Tor schießen können dann später.
Ja, richtig.
Wenn Ruben Hennings diesen Ball quergelegt bekommt. Wobei da ich sagen muss, dass ich halt dank dieser wundervollen Kameraführung, ich weiß nicht, ob ihr irgendwie woanders geguckt habt oder so, aber es lief so, ja, der Konter läuft an und dann war irgendwie so ein Close-up von Hennings und die Szene war vorbei.
Ja, also ich habe jetzt das Bild ist ja überall gleich. Also, es gibt ja glaube ich nur die eine Firma, die dann halt irgendwie Bilder produziert für Sky oder wie auch immer. Also da möchte ich dir auf jeden Fall auch zustimmen. Generell war irgendwie in den letzten 10 Minuten vor allen Dingen die Regie irgendwie etwas wild. Also das ging mir vor allen Dingen auch bei dem 1-3, was dann in der 85. fällt, so. Auch da gibt's halt einen langen Flugball, so genau zwischen 16er und 11er Punkt gespielt in den Strafraum der Fortuna. Wolf läuft hin, kommt dann aber irgendwie einen Moment zu spät und ja, trifft dann da den Darmstädter, der halt den Ball schon irgendwie an ihm vorbeigelegt hat. Eigentlich hätte ich aber noch sehr gerne irgendwie mal, ja, das halt irgendwie nochmal gesehen. Ich muss sagen, wie so die erste Zeitlupe von diesem Foul, da habe ich irgendwie gerade nicht so ganz aufmerksam hingeguckt, weil ich glaube, ich gerade irgendwas notiert habe hier auf meinem Zettel. Und es kamen dann aber keine weiteren mehr, sondern es gab halt irgendwie wirklich nur diese eine Zeitlupe von dem Foul. Und danach kamen 9 Wiederholungen davon, wie halt der Darmstädter den Elfer in die eine Ecke irgendwie schiebt, so. Aber das Foul, was den Elfmeter verursacht hat, wurde nicht nochmal wiederholt. Hat mich da, also da habe ich mich irgendwie auch schon ziemlich geärgert, muss ich sagen.
Ja, ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm.
Ja, aber ich glaube, drüber diskutieren muss man aber nicht, oder? Also es war ein, ja.
Ja. Also, den Elfmeter kann man schon so geben. Und unglücklich für Raphael Wolf, weil wir haben ja tatsächlich angedeutet, dass er in der ersten Halbzeit so ganz viele Unsicherheiten drin hatte. Ich habe aber den Eindruck gehabt, dass er diese Unsicherheiten abgelegt hat, je länger das Spiel lief und sich auch durch die Paraden, die wir angedeutet hatten, so in rund um die 55. Minute sich Sicherheit geholt hatte. Unglücklich, dass er dann noch so einen Elfmeter mitverschuldet.
Ja, ich dachte auch in dem Augenblick, ey, komm, jetzt halt den Elfer, ey, dann ist er richtig da.
Ja, genau.
Dann ist er richtig drin. War dann leider nicht der Fall. Aber trotzdem, genau wie du sagst, ich glaube, er hat sich auf jeden Fall im Laufe des Spiels halt stark gesteigert und damit auf jeden Fall auch einen großen Anteil an diesem Sieg letztendlich. Ja, die letzten 5 Minuten der regulären Spielzeit und der Nachspielzeit waren dann aber auf jeden Fall noch ziemlich hektisch und ich war auch wirklich bis eigentlich ganz kurz vor Schluss hier auch noch richtig, richtig angespannt, weil wirklich ein Angriff der Darmstädter nach dem anderen halt irgendwie in Richtung Düsseldorfer Tor rollte und man ja auch wirklich in den letzten Wochen häufig gesehen hat, dass die Mannschaft irgendwie nicht so gut auf Rückschläge reagieren konnte. Generell war alles irgendwie ziemlich hektisch. Auch der Schiedsrichter ließ sich dann da so ein bisschen von anstecken. Gab dann wieder noch eine gelbe Karte für Oberdorf, der einen Freistoß nicht ausführen wollte, weil halt zwei Darmstädter halt den Abstand zum Freistoßschützen irgendwie nicht eingehalten haben. Er hat sich dann da beschwert, dann kriegt er da Geld für, weil die Darmstädter halt einen Regelverstoß begehen. Also hat mich auch ziemlich geärgert. Und die größte Chance, die es dann ja eigentlich nochmal für die Darmstädter gibt, ist dann, glaube ich, in den 89. auch wie durch den rechten Halbraum in der linken Düsseldorfer Strafraumhälfte tankt sich da Pfeiffer, glaube ich, durch. Keiner der Düsseldorfer Innenverteidiger kommt irgendwie richtig in den Strafraum. Und ich glaube, wenn Pfeiffer da irgendwie nochmal in die Mitte legt, wo er auch nochmal ein Darmstädter am Fünfer steht, dann steht es da ziemlich sicher 2-3, aber er zieht den dann halt irgendwie selber aufs kurze Eck und zieht ihn halt knapp drüber. Da habe ich auf jeden Fall auch sehr, sehr tief durchgeatmet. Dann im Anschluss kommt dann die Szene, die du auch schon angesprochen hast, Moritz, dieser Konter, wo auch irgendwie nicht so ganz ersichtlich war, wie der denn eigentlich entstanden ist, aber auf einmal sind halt Hennings und Lobinger frei durch. Hennings tankt sich dann da irgendwie links durch den Strafraum, aber ich glaube, ihm fehlt dann letztendlich, irgendwie hatte ich das Gefühl, einfach die Kraft. Also ich glaube, wenn das nicht die 90. Minute ist und Hennings sich nicht schon komplett abgearbeitet hat, dann kriegt er den Ball irgendwie nochmal in die Mitte und dann steht es da 4-1. Weil Lovinger da wirklich auch gar keinen Gegenspieler mehr hat. Aber ja, ich glaube, Hennings hatte da einfach keine Kraft mehr.
Ja, also tatsächlich teile ich deine Ansicht, dass das komisch war, dass man mit 3-1 führt und man geht in die Nachspielzeit und man sagt, ja Moment, schon gut, dass du da jetzt noch 2 Spieler vom Platz nimmst und ein bisschen Zeit von der Uhr nimmst, Herr Preußer. Denn das ist hier noch nicht durch. Das war auch so ein bisschen mein Gefühl. Aber vielleicht ist man da auch in den letzten Wochen einfach ein bisschen von den Gegentoren, die man in der Nachspielzeit schon so gefressen hat in dieser Saison, ein bisschen vorgeschädigt. Und vielleicht kommen jetzt die Wochen ohne späte Gegentore.
Ja, das wäre zu hoffen. Aber auch da hätte man, also ich finde, auch da hätte man in den Schlussminuten wesentlich souveräner agieren können. Also was, ich muss es jetzt nochmal sagen, was Kuba da an unnötigen Bällen verloren hat, wo man ganz einfach freie Spiele halt anspielen kann und dann geht er in irgendwelche Risikodribblings in der eigenen Hälfte, wenn es gerade darum geht, einen Konter einzuleiten, verliert jedes Mal den Ball. Ich habe mich so unfassbar aufgeregt. Das ist, glaube ich, in der Nachspielzeit 2 oder 3 Mal passiert. Das kann nicht sein. Dazu hat er jedes Kopfballduell im Mittelfeld verloren gegen kleinere Spieler. Also speziell in der zweiten Halbzeit hat er mir wieder überhaupt gar nicht gefallen und einfach so viele riskante Sachen gemacht, als es darum ging, einfach in Ruhe souveränen Vorsprung zu verteidigen. Das kann echt nicht wahr sein. Also ich reg mich da jedes Mal wieder drüber auf, aber ich fand es diesmal echt nochmal, ja, wieder mal besonders hervorstechend. Ärgert mich
unfassbar. Womit man ja wieder so ein bisschen dann bei der Frage ist, woran liegt das denn, dass man diese Souveränität nicht an den Tag legt. Ist das jetzt wieder sind das individuelle significant weaknesses oder ist das halt ein Trainerproblem oder wie auch immer? Ich meine, es wurde ja jetzt viel schon vorher spekuliert, das Endspiel für Preußer oder wie auch immer.
Also ich würde schon sagen, dass das System, so wie man es jetzt gespielt hat, möglicherweise das Spiel gewonnen hat, aber auch ein Grund dafür ist, dass man theoretisch noch mehr Gegentore hätte fangen können, während man auch selber noch mehr Tore hätte schießen können. Es ist halt schon ein spektakulärer Fußball, der so gespielt wird. So. Ja, also so wie du gegen Darmstadt da aufgetreten bist, gewinnst du das Spiel halt nicht 1-0.
Also eigentlich und genau der Fußball, von dem, also den wir uns ja eigentlich vor der Saison erhofft und versprochen hatten. Ja. Und über den man sich jetzt ja wahrscheinlich auch gar nicht so große Gedanken machen würde, wenn der einfach auch schon von Anfang an irgendwie so gespielt werden würde und man häufiger mal hoch gewinnt und ab und zu mal hoch verlieren würde. So, ne, das ist, glaube ich, ungefähr das, was du meinst.
Ja, genau.
Ja.
Und von daher muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein natürlich Aussetzer, die vielleicht aber auch einfach was damit zu tun haben, dass man immer noch, sag ich mal, im Kopf hat, man hat hier gerade 3-0 geführt, es steht 3-1, man hat extrem viel zu verlieren und man kommt aus Wochen, in denen man kaum gewonnen hat, gemischt mit, dass das System halt auch anfällig ist, mal 2 oder 3 Gegentreffer zu produzieren. Also ich meine, Torschüsse hatte Darmstadt mehr als genug an diesem Tag. So.
Ja, das ist, glaube ich, eben auch ein Punkt, dass man einfach auch gesehen hat, Darmstadt ist halt wirklich komplett eingespielt, ne? Also die spielen halt die ganze Zeit dasselbe System mit den gleichen Spielern mehr oder weniger. Und bei Fortuna ist weder das System eingespielt, noch sind es halt die Spieler, weil da ja auch extrem viel Fluktuation jetzt irgendwie in den letzten Wochen und eigentlich schon die ganze Saison ja gewesen ist. Und die Fortuna ja eigentlich immer noch so ein bisschen ihre spielerische Identität sucht. Also das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun. Ja. Und absolut richtig, die Fortuna hatte einfach auch unglaublich viel zu verlieren da in diesen letzten Minuten, weil dieser Sieg hat einen ganz großen Wert und das konnte man halt auch sehen beim Abpfiff. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, als dann abgepfiffen wurde, ging die Kamera sofort auf Preußer und der hat sich gar nicht richtig gefreut, sondern du konntest ihm halt wirklich nur die pure Erschöpfung irgendwie am Gesicht ablesen. So, also es war nicht mal richtig Erleichterung, sondern es war wirklich einfach nur so, die letzte Kraft und die letzte Anspannung wich halt irgendwie so aus seinem Gesicht und es war wirklich nur Erschöpfung. Also sah da wirklich noch erschöpfter aus als Ruven Hennings 2 Minuten vorher, wie er versucht, Lobinger in der Mitte anzuspielen.
Ja. Da wurde ja, glaube ich, auch auf der Pressekonferenz drauf angesprochen, ob da nicht ordentlich was bei ihm abgefallen sei. Und ja, er meinte halt, ja, er wäre einfach nur froh gewesen in dem Moment, dass man halt das Spiel gewonnen hat. So. Und genau. Ja, erleichtert. Erleichterung. Genau so ist es. Und die Erleichterung, die macht sich bei mir auch breit, weil man jetzt tatsächlich in das Spiel gegen den Tabellenführer geht und nicht schon wieder von Tag X redet, ob am nächsten Tag irgendwie über einen neuen Trainer geredet wird, sondern man hat jetzt einfach 3 Punkte gesammelt und hat das Spiel gegen St. Pauli und ist da wieder Außenseiter und das fühlt sich gerade gut an.
Das ist jetzt fast schon ein Nichts zu verlieren Spiel. So, oder?
Ja, nach dem, was St. Pauli so bisher gebracht hat. Ja. Allerdings wird uns da Lou jetzt nochmal so ein bisschen genauer erzählen, woran liegt es denn eigentlich, dass St. Pauli in dieser Saison so überragend performt?
Ja, also jetzt ganz allgemeingültig möchte ich da jetzt, glaube ich, auch kein Urteil finden, aber es gibt auf jeden Fall viele Faktoren halt irgendwie, die dafür sprechen. Also zum einen, muss man, glaube ich, ganz klar irgendwie auf den Trainer hinweisen. An dem hat man letzte Saison festgehalten, obwohl man, glaube ich, noch kurz vor der Winterpause ich habe mal super wenig Punkte, irgendwie 8 oder 9 oder so. Also es waren nicht mal Double Digits irgendwie in den Punkten. Mhm. Man hat trotzdem am Trainer festgehalten und man hat auch mit Andreas Bornemann im Hintergrund einen Sportdirektor, der extrem gut diese Mannschaft zusammengestellt hat. Auch das erkläre ich mir natürlich so ein bisschen von meiner Warte aus. Da komme ich vielleicht noch so ein bisschen zu, was mich da besonders begeistert in der Kaderzusammenstellung. Aber ich glaube, man muss schon deutlich auf den Trainer hinweisen und dass der Fußball, den er sich vorstellt, ja auch schon angefangen hat zu funktionieren. Das hat man ja auch letztes Jahr schon gesehen. Da sind die Paulianer ja auch schon teilweise komplett durch die Liga durchgeflügt, hatten dann, glaube ich, ja so einen kleinen Spannungsabfall beim Spiel gegen Fortuna, wo sie dann das erste Mal ihr starkes und hohes Pressing nicht ganz so gut irgendwie durchsetzen konnten und dann sahen sie da gar nicht so übermächtig aus, aber allgemein haben sie ja da eigentlich schon angefangen, damit diese vielen Punkte zu holen, was jetzt eben auch darin gegipfelt hat, dass man jetzt nach dem Sieg gegen Schalke am Wochenende, nach dem 16. Spieltag schon Herbstmeister ist mit 35 Punkten. Und das ist ja auf jeden Fall auch mal eine Ansage. Und ich glaube vor allem, dass man sich auch von dieser üblen 4:0 Klatsche gegen Darmstadt vor drei Wochen gut erholt hat. Das hat die Mannschaft, glaube ich, jetzt eher nochmal gestärkt irgendwie daraus hervorgehen lassen. Man hat mittlerweile 8 der letzten 10 Spiele gewonnen. Eben nach dieser 4:0 Klatsche jetzt auch schon wieder 3 Siege geholt. Also die kommen auf jeden Fall mit einer ziemlich breiten Brust und ja, kommen halt eben auch ähnlich wie die Darmstädter extrem eingespielt. Haben bisher jedes einzelne Spiel mit demselben System gestartet. Es ist immer die Raute, ähnlich wie der Rose-Fußball in Dortmund. Vielleicht kann man das am besten damit vergleichen, aber eigentlich noch ein bisschen aggressiver. Also sehr hohes Pressing. Man geht sofort ins Gegenpressing, wenn der Ball verloren ist. Aber man hat eben auch sehr, sehr hohe Qualität im Ballbesitzspiel. Und das ist das, was mir an dem Kader der Paulianer so unglaublich gut gefällt, dass man ein Überangebot, wirklich ein absolutes Überangebot im zentralen und im offensiven Mittelfeld hat. Also auf der Sechser, auf der Achter und auf der Zehner-Position. Ich weiß noch genau, dass es da einen Moment am Ende der Transferperiode im August gab, wo ich mich echt am liebsten entleibt hätte. Das war, als gerade klar war, dass Fortuna Luca Kreins nicht bekommt und Uwe Klein irgendwie noch hektisch versucht hat, irgendeinen anderen Innenverteidiger nachzuverpflichten. Da, glaube ich, hatten wir irgendwie auch im Podcast eh schon alle gesagt, dass wir davon ausgehen, dass Pauli vielleicht aufsteigen könnte. Und ich habe das, glaube ich, damals gesagt, weil mir das damals schon so gut gefallen hat, wie viele Leute man halt für die 8 und für die 10 hat. Also einfach kreative Leute mit hoher Pressing-Resistenz, die halt einen geraden Pass rausspielen können, die was kreieren können, die den Ball in eine Gasse spielen können. Und dann hat halt Pauli noch Marcel Hartl nachverpflichtet aus Bielefeld, der halt einfach ja, glaube ich, in den letzten 3 Jahren zweimal aus der zweiten Liga aufgestiegen ist. Einmal mit Union Berlin, einmal mit Bielefeld. In der ersten Liga kann, hat er das halt, glaube ich, bisher nie so richtig auf den Rasen bekommen. Aber in der zweiten Liga ist er da immer jemand, der einer Mannschaft genau das bringt. Und Pauli hat den halt auch noch geholt, während Fortuna da einfach niemand hatte. Und ja, der sticht jetzt auch gar nicht so sehr raus, spielt aber auch irgendwie Stamm und aber rausstechen tun bei den ja bei den Paulianern eigentlich bisher andere, vor allem auf der 10 ist das mit Daniel Kofi Kschere, ja, so ein bisschen der große Mittelfeldregisseur, der ja auch schon einen Haufen Scorerpunkte gesammelt hat. Finn Ole Becker auf der 8 ist jemand, der nach dieser Saison wahrscheinlich in die erste Liga wechseln wird, auch wenn der gar nicht so regelmäßig spielt, aber es ist auf jeden Fall der am höchsten Veranlagte. Aber was mir da, ja, was ich da eben so gut finde, der läuft, der sitzt einfach gerade meistens auf der Bank, weil er eben in einem Formteam ist, aber da gibt's halt irgendwie 2 oder 3 Alternativen, die da halt sofort für ihn einspringen können und die Stürmer vorne bedienen können. Und da ist natürlich vor allen Dingen auch Guido Burgstaller zu nennen, der hat auch schon 14 Tore gemacht. Ist auch in einer Bombenform und ja, glaube ich, ja, vielleicht sogar der beste Stürmer, den es in der zweiten Bundesliga im Augenblick so gibt. Also da muss die Fortuna sich auf jeden Fall auch sehr warm anziehen. Das Problem ist, ja, die Personalsorgen sind auf jeden Fall ja über das letzte Wochenende nicht weniger geworden. Was machen wir denn? Und das ist ja, glaube ich, das ja der Ausfall, der jetzt am drängendsten ist. Was machen wir denn mit dem Ausfall von Adam Bocek?
Tja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, die du da stellst. Also Moritz, hast du vielleicht einen kreativen Einfall?
Nee, wie sieht's denn mit Simbo aus eigentlich?
Ach so. Aha.
Ja, also es gibt natürlich jetzt, ich glaube, da ist jetzt auch noch gar nicht so wirklich klar, wie das da ausschaut bei den Rekonvaleszenten Impfdurchgebrochenen. Also ich glaube, bei Appelkamp, also Appelkamp wird auf jeden Fall wieder eine Option für den Kader sein, von Anfang an vielleicht noch nicht unbedingt. Muss man mal sehen, wie das ist bei, ja, vielleicht kommt Zimbo zurück, vielleicht kommt auch Kastenmeier zurück. Wenn die ja doppelt geimpft sind, glaube ich, ist ja dann immer die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass sie sich früh wieder freitesten können und so weiter. Ich habe auf jeden Fall auch schon überlegt, ob man halt irgendwie Zimbo in eine Dreierkette halt irgendwie einbauen kann, aber sonst gehe ich eigentlich auch doch fast davon aus, dass man halt mit Nedelko halt auf dieser mittleren Position irgendwie starten wird.
Aber das ist schon eine Bank, also eine Hypothek, also die man da den Menschen das Gegenteil, was man dem dann da auflasten würde.
Wie meinst du jetzt, Zimbo oder
Nedelku? Ja. Also ich kann mir eher vorstellen, wenn Zimbo wieder fit ist, dass es wieder zurückgeht zur Viererkette, einfach weil Preußer das eben nicht machen wird, diese zentrale Position mit jemandem, der ja vor allem auch häufig durch schlechtes Stellungsspiel sich aus der Mannschaft gespielt hat, wie Dragos Nedelku. Klar ist Botze nicht der Schnellste, aber er hat eben gutes Stellungsspiel und kann Situationen lesen und so. Und das ist ja irgendwie schon ziemlich wichtig da in der Zentrale von dieser Dreierkette. Deswegen, ich könnte mir fast vorstellen, dass es einfach wieder zurückgeht zur Viererkette, wenn es denn einen Rechtsverteidiger gibt. Ansonsten,
ja. Ja, du hast schon recht, weil gerade auch in dieser mittleren Position braucht man ja vielleicht noch mehr als ohnehin schon irgendwie eine Körperlichkeit, und gerade wenn du dann da irgendwie auch so ein Tier wie Guido Burgstaller halt irgendwie ständig bearbeiten musst, und der muss ja schon irgendwie auch wirklich die ganze Zeit einen Ellenbogen im Rücken haben, und ja, da fehlt dann halt einfach Bocek sehr, und ja, leider ist es dann vielleicht wirklich so, dass man dann gezwungenermaßen zur Viererkette zurückkehren muss. Fände ich sehr, sehr schade, aber ich glaube auch, dass es wahrscheinlich sogar die beste Option ist, ja, das stimmt.
Ja. Letztlich ist es tatsächlich so, dass es momentan der Kader aus dem letzten Loch pfeift. Und man dann tatsächlich kreativ werden muss, was man aus den zur Verfügung stehenden Spielern überhaupt noch auf den Platz bringt. Gerade deshalb und nicht nur wegen dem Lauf, mit dem St. Pauli kommt, ist man natürlich krasser Außenseiter, auch wenn man zu Hause spielt. Also so sehe ich das auf jeden Fall am Samstagabend. Aber das habe ich vor Darmstadt auch gedacht und ich bin sehr gespannt auf das Spiel.
Ja, also ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass das so ein, naja, irgendwie ein Bonusspiel ist. Also klar darfst du dich dann nicht aufgeben oder so, vor allem vor heimischer Kulisse. Aber jetzt mit diesem Sieg gegen Darmstadt im Rücken habe ich das Gefühl, das ist halt ein so, ja, wenn halt was bei rumspringt, ganz wunderbar, man muss sich da irgendwie vernünftig verkaufen und man muss vor allem da so Sachen, die halt teilweise doch der Fortuna auch abgegangen sind, musst du halt an den Tag legen, Zweikampfverhalten und wach sein und so. Und wenn du dann gegen Pauli trotzdem verlierst, ja, ist es halt so. Also ich habe irgendwie das Gefühl, da kann man fast, ja, man kann nur gewinnen oder halt verlieren, aber dann ist nicht schlimm.
So. Ja, ich meine, das wichtige Spiel, ich meine, es kommen jetzt einfach noch zwei Spiele, es kommen jetzt noch zwei Heimspiele vor Weihnachten. Das wichtige Spiel ist halt das gegen Sandhausen. Ja. Auch wenn man, ne, also wenn man da verlieren sollte oder auch bei einem Unentschieden, würde ich denken, ist es auf jeden Fall nicht besonders positiv. Und gerade weil die Sandhäuser ja irgendwie auch unten drin stehen, könnte man, glaube ich, mit einem Sieg gegen Sandhausen dann ja auch ja ein endgültiges Statement setzen, dass man sich jetzt halt irgendwie wieder Richtung Mittelfeld irgendwie bewegen will. Ja. Ist auch wirklich extrem bitter, dass jetzt wirklich der eine Zeitpunkt in der Saison, wo die Fortuna mal zwei Heimspiele hat, dass das ausgerechnet jetzt halt in diese Phase fällt, wo ja es wieder extreme Zuschauerbeschränkungen gibt. Mal gucken, wie viele Leute letztendlich dann bei den Spielen halt in der Arena sein werden. Tut mir echt weh, weil irgendwie auch, ja, ich glaube, die Fortuna könnte da jetzt auch durchaus mal so ein bisschen den Support der Fans halt irgendwie brauchen. Werden jetzt ja wahrscheinlich auch ein paar im Stadion sein, aber gegen Pauli so im September oder im April oder so hätte man ja wahrscheinlich ja schon auch deutlich mehr Leute da gesehen.
Ja, ich möchte dazu noch sagen, die Fans, also ich spreche jetzt vor allem von mir, könnten halt auch mal den Support der Fortuna gebrauchen. Ich habe halt wirklich so keinen Bock mehr, diese Scheiße immer, also jetzt gerade sehe ich ja eh kaum was, aber ich habe keine Lust mehr, diese Spiele im Fernsehen zu sehen. Vor allem, wenn es dann Heimspiele sind, ist noch ärgerlicher. Und deswegen, je nachdem, ob das jetzt klappt oder nicht, aber es könnte sein, dass ich das erste Mal seit Corona wieder im Fußballstadion bin. Genau, und da wird wahrscheinlich das Ganze drumherum mich schon so selig stimmen, dass die bittere 0-5 Niederlage dann auch gar nicht mehr so schwer ins Gewicht fällt.
Vertu dich mal nicht, wie bitter auch so ein 1-1 in letzter Minute sein kann.
Ja. Ja, wobei, also ich glaube, das haben wir echt irgendwie, das haben wir unterschiedlich empfunden. Also es war schon unglaublich bitter, aber ich habe, weil es ja bisher auch mein erstes Spiel wieder zurück im Stadion war, ich habe das in so schöner Erinnerung, dieser Tag. Also einfach so nochmal komplett irgendwie zu sehen, irgendwie wie unglaublich geil halt Fußball im Stadion ist. Also von daher, ja, meine Daumen sind auf jeden Fall auch gedrückt, dass es klappt am Samstag.
Ja, dann werden wir schöne neue Stories aus der Arena hören und hoffentlich mit einem guten Ende für die Fortuna. Wir werden alles weitere nächste Woche natürlich für euch bis ins kleinste Detail durchleuchten.
So sieht's aus. Ja, bis dahin, habt eine gute Woche. Bleibt gesund. Und schaltet wieder ein. Ciao, ciao.
Macht's gut. Ciao.